Global denken,
lokal senden. Das Lokalmagazin beim Freien Radio auf 96,6 MHz.
Wir geben der Region eine Stimme.
Das Lokalmagazin beim Freien Radio.
Montags und freitags von 10 bis um 12.
So, und damit herzlich willkommen zur zweiten Stunde vom Lokalmagazin. Wir haben heute Gäste für euch und da würde ich direkt anfangen, ob ihr euch vielleicht mal einfach kurz vorstellen wollt, wer ihr seid, was ihr macht.
Genau, gern Ladies first.
Ladies first, okay. Mein Name ist Sibylle Schulze, ich bin Bühnen- und Kostümbildnerin, ja, und auch noch Gewandmeisterin, aber an der Tonne arbeite ich nur als Ausstatterin.
Genau, ich bin Enrico Obernick, ich bin Regisseur, Intendant, ja, und alles, was so an so einem Theater anfällt, mache ich auch gerne.
Super. Ja. Ihr seid heute da wegen einem Stück, das sich nennt Heute Abend Lola Blau. Die Premiere war am 8.
Wann war genau die? 5. glaube ich.
Am 5. Oder Dezember.
Genau. Auf jeden Fall, 4.
Am 4. Dezember war die Premiere, genau. Mhm. Für alle, die nicht wissen, worum es in dem Stück geht, könnt ihr vielleicht einfach ganz kurz erklären, wie die Geschichte so ganz grob abläuft. Was muss man sich darunter vorstellen?
Genau, das ist von Kreisler, einem österreichischen Komponisten, ein Ein-Frau-Musical. Und das ist eine sehr interessante Geschichte, weil sie beginnt eigentlich damit mit einer Schauspielerin, die ihr erstes Engagement antreten will und die politischen Ereignisse, also die, der Aufmarsch der Nazis bzw. die Annexion von Österreich läuft im Hintergrund. Sie sagt aber, ich bin Schauspielerin, ich bin Künstlerin, mich geht das alles nichts an, ich bin unpolitisch und das wird alles gut werden und ich freue mich jetzt auf Linz, um dort an das Theater zu kommen. Und justament in diesem Augenblick kriegt sie ein Telegramm und sagt, unter den jetzigen Gegebenheiten kann das Engagement nicht angetreten werden. Man ahnt es, sie ist Jüdin und damit beginnt der Weg einer jungen Frau, die zwangsläufig sich mit Politik beschäftigen muss, die einen Freund hat, der sie vorher noch gewarnt hat und hat gesagt, wir müssen sofort raus hier, lass uns sehen, dass wir in die Schweiz kommen. Und sie sagt, komm, das ist so schlimm, wird das alles nicht werden. Und sie geht dann zu diesem verabredeten Termin in Basel, trifft ihn dort nicht, weil er eben eine andere Geschichte hat, woanders hingeht auch, und muss dann anfangen, sich Arbeit zu suchen, ist dann plötzlich Migrantin, eben auch in der Schweiz, fängt dort an, das zu machen, was sie kann. Sie träumt immer davon, Ophelia zu sein und all diese Hauptrollen, die man mal irgendwann spielen will. Zwangsläufig kommt sie in ein Kabarett und fängt dort erstmal an, sich mit der Schweiz zu konfrontieren und eben zu gucken, was mögen die Leute dort, was soll man hier singen. Und justament geht das dann natürlich auch so, dass sie von der Schweizer Ausländerbehörde dann diesen Zettel kriegt und sagt, dass ihr Aufenthalt hier nicht mehr genehmigt ist. Und sie normalerweise würde sie jetzt nach Deutschland abgeschoben werden. Und dann, wie es aber in Theaterstücken oder Musicals manchmal so ist, dann hat ein Botschafter, ein amerikanischer Botschafter, hat sie gesehen und bietet ihr ein Visa an, beziehungsweise bietet ihr an eine Arbeitserlaubnis in den USA. Passt ja heute zu den Nachrichten, dass die Green Card, die dort verlost worden ist, jetzt gestrichen ist. Also bietet ihr an, dort in einem Boulevardtheater zu singen. Und sie kann es nicht fassen und die Überfahrt ist bezahlt. Und sie sagt, ja, das mache ich und das ist toll. Und wie kann mir sowas passieren, nachdem so viel Unglück passiert ist? Macht sich auf den Weg, Schiffsreise als solches, lernt dort die ganzen anderen Migrantinnen und Migranten kennen. Und die auch eben in die USA reisen, singt eigentlich für die erste Klasse dort, bekommt eine Begegnung mit jemandem, der sagt, sing doch bitte schön auch mal für die Leute im Unterdeck. Das tut sie dann auch. Und da wird sie eben auch nochmal bewusst, wie privilegiert sie eigentlich ist mit diesem Visa. Kommt an in den USA, singt dort, wird dort ein Star in Anführungsstrichelchen. Nicht so, wie sie sich das gedacht hat mit Ophelia und allem drum und dran, sondern sie wird in... ja, sag mal, Cabaret, aber das geht schon fast rüber in so leicht frivole Geschichten. Sie tanzt dort und irgendwann, die Geschichte geht natürlich weiter im Hintergrund. Man bekommt diese Weltpolitik mit, wie sie dort ist und eben auch, dass es mit dem Nazireich Gott sei Dank zu Ende geht. Und dann meldet sich plötzlich dieser Leo. Dieser Freund von damals, die sich verabredet hatten in Basel, auf dem Bahnhof. Und dieser Leo sagt, guck mal, ich bin hier. Sie ist gerade in einem Zustand, der nicht so toll ist. Also sie ist betrunken, Tabletten und sowas alles und glaubt erst, dass das so eine Art Vision ist. Und merkt aber, dass das die Ernüchterung ist. Und das ist ihre Chance. Und sie verabreden sich beide in Wien, wo das Ganze losgeht auch. Und kommen dann nach Wien und ja, dann gibt's, sonst erzähle ich jetzt die ganze Geschichte, ja. Da gibt's keine Wiederbegegnung, weil das schließt sich damit, dass Leo eben aus London kommt und dort wird gleich als Jude angepöbelt wird und dort auf dem Polizeirevier landet, weil er demjenigen, der ihn als Judensau bezeichnet hat, eine runtergehauen hat. Mhm. Ja, und sie kriegt dann letztendlich eine... ja, einen Anruf von der Polizei und sagt, Herr Glücksmann kommt jetzt zu Ihnen dann ins Café und Sie sollen nicht weiter vergeblich warten. Und das Schöne ist also immer wieder die Aussage, ja, es ist halt nichts passiert. Und wenn man Kreisler kennt, ist es halt so, dass er halt hochpolitisches Cabaret macht, dass er... ja, man sagt bitterböse Texte. Ich finde die gar nicht so bitterböse, sondern ich finde die ehrlich gesagt ehrlich und für die damalige Zeit auch sehr ehrlich. Und er selber hat ja auch so ein Schicksal durchgemacht. Er ist ja selber auch in die USA gegangen und hat eben dort versucht, ja, mit den unterschiedlichsten Leuten, eher immer so musikalisch gesehen auch. Er hat mit Chaplin gearbeitet und anderen Leuten, die dort eben auch waren in dieser Zeit und kam dann eben auch zurück, aber war immer so, ja, so ein Einzelkämpfer. Die Leute mochten ihn, der ist irgendwie da, aber es ist nie, er hat gesagt, mich hat auch nie jemand gefragt, ob ich die österreichische Staatsbürgerschaft eigentlich wieder haben will. Hatte dann nur die amerikanische und sagt, ja, will ich auch gar nicht. Ne? Und ja, interessant, also so von einer Gesellschaft geduldeter Narr, der auf, ja, das eigene Geschehen schaut und auch schauen darf und der immer wieder aneckt, aber den man mag, aber gleichzeitig versucht fernzuhalten.
Also, ja, nochmal ganz kurz, es heißt ein Ein-Frau-Musical, was bedeutet das, beziehungsweise ist dann da nur eine Person auf der Bühne oder gibt es tatsächlich dann mehrere Darsteller und das heißt einfach so?
Nee, ein Frau ist ein Frau und was es noch gibt, ist ein Pianist, der mit dabei ist und natürlich diese ganzen Lieder anreißt und teilweise eben auch Partner ist in verschiedenen Rollen. Also dieses Klavier passt halt immer wieder, wo man sagt, ob es jetzt auf dem Schiff ist, ob es in der Schweiz in diesem Cabaret Fondue, wie das so schön heißt, ist, aber eben auch später. Also er ist ständiger Begleiter und wir haben da so einen Pianisten, der nicht nur toll spielen kann, sondern der auch toll spielen kann. Und der übernimmt halt so kleinere Parts und kleinere Rollen dort mit dabei. Also es ist ein Ein-Frau-Musical mit Pianist.
Ich hätte so eine kleine Frage zu der politischen Dimension. Georg Kreisler verbindet ja Humor, Bitterkeit und Wut, was du als Ehrlichkeit empfunden hast. Und wie wirkt diese Mischung heute auf ein Publikum, das zum Beispiel andere politische Bilder gewohnt ist? Also wie ist das so, das Feedback?
Das ist von Standing Ovations dann am Schluss, dass die Leute einfach nicken. Es ist ja so, dass Kreisler nicht, deswegen ist es auch so zeitlos, das Stück, dass Kreisler nicht eine bestimmte Situation beschreibt, sondern er beschreibt eine Gesellschaft. Und diese Gesellschaft gab es damals und die gibt es heute auch. Und es gibt witzigerweise unheimlich viele Parallelen immer wieder, wo man sagt, wo geht es um meine eigene Courage, wo geht es darum, selber politisch zu sein und zu sagen, ich kann mir leisten, nicht politisch zu sein, solange wie mir das alles reinläuft und alles gut ist. Und vielleicht gehe ich erst dann auf die Barrikaden oder so. Also ich finde es eine interessante Sache, weil wir eben nicht diese, Klischee, indem wir sagen, es ist die Jüdin, die ständig mit ihrem jüdischen Glauben zu tun hat, sondern es ist erstmal eine Frau. Mhm. Und eine Frau, die sehen muss, eine Schauspielerin, eine Künstlerin, eben die Auseinandersetzung auch heutzutage Kunst und Politik. Es ist eine Künstlerin, die sehen muss, wie sie in ihrem Leben klarkommt. Und so gibt es viele, viele Anknüpfungspunkte mit vielen, vielen Leuten einfach auch in dieser Welt. Mhm. Und deswegen würde ich es auch als zeitloses Musical beschreiben, obwohl es an einer bestimmten Zeit spielt. Und Kreisler hat es eben geschafft zu sagen, das, was damals aktuell ist, ist heute eigentlich auch aktuell. Ja. Diese ganzen Leute, die Mitläufer, die anderen wieder. Und das Interessante ist, dadurch, dass diese Lola so einen eigenen Blick auf diese Gesellschaft entwickelt, vieles mit Humor nimmt. Sie steht nicht da und klagt jetzt an, sondern sie versucht, viele Situationen einfach mit Humor zu nehmen. Mhm. Indem sie damals, das ist eine völlig absurde Situation im zweiten Teil, da gibt es einfach einen Theaterdirektor, der ihm damals diesen kurzen Brief geschrieben hat, hat gesagt, unter den jetzigen Umständen ist ein Engagement nicht möglich und damit beginnt ihre Reise. Den ruft sie an, wenn sie wieder in Wien ist, weil sie sieht, oh, der ist jetzt hier Theaterdirektor und versucht durchzukommen. Und das ist ein langer Gang, den Kreisler dort beschreibt. Also sie wird erst mit dem Pförtner verbunden, dann mit der Kantine, dann mit der Verwaltung und sowas alles. Also dieser Asterix-Weg in die 1000 Häuser, die dort, also ein Riesenbeamtenapparat, den sie dort. Und am Schluss ist der Direktor dann endlich dran.
Ja.
Und sie will vorbringen und will einfach auch kein Engagement oder so, sondern will einfach sagen, wie ist das jetzt für Sie? Oder ich bin jetzt hier und ich bin erfolgreich gewesen in Amerika. Und er sagt, oh, falsch verbunden. Und es endet einfach mit einer ganz kurzen Pointe, die einfach riesig aufgebaut worden ist und dramaturgisch auch sehr interessant ist einfach. Und sie wird natürlich, es ist völlig perplex.
Ne? Ja. Ich finde auch sehr schön oder ein starkes Bild, wie schnell man zum Flüchtenden wird. Mhm. Weil das Stück beginnt eigentlich mit einem freudvollen Kofferpacken. Wir haben da einen riesigen Koffer und eine junge Frau macht sich auf ihren Weg in ihr Leben, in ihre Träume, in ihre Zukunft und packt einen riesigen Koffer und packt natürlich viel zu viel hinein. So ein ganz frohes Bild eigentlich. Und am Schluss passen die beiden Mäntel und der Fuchs, die passen nicht mehr rein und dann entscheidet sie, ach, ich ziehe das einfach übereinander. Da habt ihr, Enrico und Chris, ein ganz tolles Bild gefunden. Das macht Spaß, das zu sehen. Sie zieht das übereinander und den Fuchs noch drüber und es soll losgehen. Und dann kommt der Brief. Sie ist eine unerwünschte Person. Und im Handumdrehen wird dieser Koffer und diese übereinandergezogenen Kleidungsstücke zum Inbegriff von dem Bild, was man kennt, der Flüchtenden, die alles, was sie noch besitzen, am Körper und übereinander tragen. Und das ist für jeden Zuschauer so eindrücklich und unglaublich empathisch und ein empathischer Einstieg auch über Politisches nachzudenken.
Ist der Koffer dann weiter ein präsentes Mittel auf der Bühne, um quasi immer mal wieder an die nächsten Flucht Momente dann zu erinnern, beziehungsweise wird am Ende zum Beispiel auch der Koffer dann doch ausgepackt, wenn sie wieder angekommen ist. Also arbeitet ihr da mit dem, wenn du jetzt den Koffer erwähnst, auch als Mittel quasi dann? Oder wie kann man sich das dann vorstellen?
Na, der Koffer ist der rote Faden eigentlich. Ne? Also unbewusst war jetzt erstmal nicht so die Grundidee gewesen, aber wir hatten eben diesen großen Reisekoffer irgendwo da war. Und es ist ja ganz so, dass viele Künstlerinnen und Künstler leben ja aus dem Koffer. Mhm. Es ist ja sozusagen heutzutage das Leben der Schauspieler. Wenn sie ein Festengagement haben oder so, ist ja ganz oft so, nach 3 oder 4 Jahren geht es weiter. Aber meistens sind es auch nur Stückverträge und so. Deswegen, es ist alles nachvollziehbar. Mhm. Und was sie macht, ist Reisen.
Ja.
Also und selbst innerhalb Amerikas dann in den USA ist sie in Las Vegas, ist sie immer. Also dieser Koffer ist einfach permanent präsent, verändert. würde sich natürlich auch verändern, indem man sagt, da kommen vielleicht noch zwei dazu, wenn sie dann Erfolg hat oder so. Aber wir nehmen den, wie gesagt, als roten Faden, dass der so durchgeht durchs Stück.
Ich hätte jetzt, bevor wir nochmal mehr auf den Inhalt eingehen, eine Frage dazu, wie man sich als Theater dafür entscheidet, welche Stücke man in seinem Programm aufnimmt, beziehungsweise wie man dann zu der Entscheidung kommt, okay, dieses Stück spielen wir jetzt gerade jetzt in Bezug.
Naja, das ist ein Prozess, finde ich, den ein Theaterintendant sich nicht selber ausdenkt, sondern da gehören viele, viele Leute mit dazu, letztendlich auch die Dramaturgie. Man muss gucken, was hat man für Schauspieler, wie kann man die Schauspieler weiter fordern und fördern, voranbringen, aber eben auch zu sagen, wir machen keinen Spielplan ohne unser Publikum. Dass wir sagen, wir möchten ja, dass da Leute reingehen und nicht, dass wir das alles besser wissen und dann niemand reingeht. Wahnsinnig Experiment. Also es ist, glaube ich, eine gute Mischung, ne, wo man sagt, ich habe auch Darstellerinnen und Darsteller bei mir im Ensemble, die, wo man sagt, das ist cool. Da, jetzt Ein-Frau-Musical. Das kann die Chrissy Tosanis. Das ist jetzt Zeit, irgendwo einen Schauspielabend, aber einen ganzen Abend zu singen. Also es sind wirklich, ich glaube, es sind 12, 13 Chansons, die dort zu singen sind. Das ist schon eine Herausforderung dann als solche Sache. Und Chanson ist auch nochmal was anderes, finde ich. Also sowohl gesanglich, aber als auch inhaltlich. Diese Botschaften in dem Chanson, das ist ja wirklich eine Doppelung von interessantem Text und toller Musik. Und das finde ich beim Chanson immer noch so eine intelligente Verpackung einfach, irgendwo da ist. Und das ist dieses Medium Cabaret, was eben auch dort drin beschrieben wird. Aber wir bei uns kommt eben noch dazu, dass wir eben ein großes inklusives Ensemble haben, wo wir sagen auch, das ist wichtig in der Spielplanfindung, wo kann das inklusive Ensemble mit rein, also das heißt ein Stück mit vielen Personen, aber eben auch mit zwei oder drei Personenstücken und dann schaut man, jetzt ist wieder so die Zeit für die nächste Spielzeit 26, 27 Stücke rauszusuchen. Dann kommen Wünsche, dann haben Leute irgendwas mitgekriegt und irgendwann zieht sich das zusammen und dann gibt es einen Spielplan, weil das hat natürlich auch, wenn man nicht so ein großes Theater ist, also wir haben 6 Schauspielerplanstellen als solches, natürlich 3 Bühnen auch, arbeiten aber eben mit festen Schauspielern, mit 2, 3, die fest sind, aber eben auch sonst mit vielen Gästen. Also das heißt, wir haben Theaterwohnung und wenn ich sage, ich würde jetzt gern eine ältere Schauspielerin, einen älteren Schauspieler haben oder so, so habe ich den jetzt nicht im Ensemble drin, wie 16 Leute oder so, wo man sagt, es ist immer dort, sondern wir können uns diese Leute aussuchen und so haben wir einen Pool von ungefähr 30, 35 Leuten, die eigentlich regelmäßig kommen, die woanders leben, auch an anderen Häusern agieren und das finde ich immer ganz wichtig, dass man so eine Schau von außen auch kriegt, dass Leute aus jetzt nicht nur den Großstädten kommen, sondern einfach sagen, immer wieder auch die eigene Arbeit betrachten und sagen, du guck mal, die machen das so und so. Und so kommt immer wieder, ja, frisches Blut klingt falsch, aber so kommt immer wieder frische Impulse hinein und Leute, die wieder mit einer anderen Motivation rein und also dass das nicht so eine Mühle wird. Und das, glaube ich, ist ein Vorteil. Und auch die bringen natürlich Vorschläge mit, ne, wo man sagt. Und am Schluss muss man es halt irgendwann entscheiden und dann sagen, so, was geben die Kapazitäten her? Wir haben jetzt auch nicht so viele Techniker, dass wir jeden Abend wie das Staatstheater umbauen können. Bei uns steht meistens ein Stück 2, 3 Wochen als solches und wir haben natürlich auch noch die T2, wo wechselnd immer wieder Kinder- und Jugendtheater auch ist, aber wir bedienen eben auch die Tanztheaterschiene dort, jetzt Ende Februar wird wieder das Monologfestival sein, so sind viele, viele Sachen und Aspekte, die dazukommen, sagt, wenn ich hier jetzt ein Stück mit 6 oder 7 Personen habe, dann kann ich auf der anderen Seite im Tonne Keller eben nur ein Ein-Personen-Stück machen und so hat man viele Bälle in der Luft und versucht sie immer wieder zu halten und in verschiedenen Schattierungen zu sehen.
Ja, in dieser Umgebung, welche symbolischen Elemente waren euch dann besonders wichtig, vor allem, weil das Stück so lange existiert?
Symbolische Elemente, also
in der Inszenierung und so weiter.
Also Also das Bühnenbild ist nochmal eine eigene Sache. Man braucht ja einen Raum, das kann, und wie, wo man sich verortet, das kannst du ja gleich nochmal was zu sagen. Und im Kostüm, das ist jetzt nicht symbolisch, aber es ist sehr bildhaft irgendwie. Ja? Also beim Kostüme machen muss man sich immer überlegen, ist es ein, gibt es ein ein
Nochmal.
Also mehr künstlerischen Zugang, genau, oder hat man es, also sehr, indem man sehr frei ist, oder hat man eigentlich einen historischen Hintergrund, das ist hier ganz klar, ja. Es gibt einen historischen Hintergrund, den muss man auch irgendwo bedienen, dann gibt es ganz praktische Probleme, wie findet man die Linien und die Formen und die Farben, mit modernen Mitteln, weil man kann auch an einem kleinen Theater nicht alles maßschneidern lassen. Das ist aber möglich und macht Spaß und birgt gleichzeitig die Möglichkeit, noch Anklänge an heute mit zu verpacken irgendwie. Und dann überlegt man sich zusammen, was ist uns wichtig, wo wollen wir starten, welche Reise unternimmt sie. Und für mich war wichtig, sie beginnt in einer Hose, weil einfach von den 20er Jahren kommend die Hose als Frauenbekleidung was mit Freiheit und Selbstbestimmung zu tun hat, in schon einer langen Tradition. Und sie endet auch wieder mit einer Hose. Und dazwischen wird sie ins Kleid gequält, irgendwie ein bisschen. Genau, und so hat man... oder habe ich für jeden Auftritt was gesucht, was diesem Ort entspricht. Im Cabaret Fondue in der Schweiz ist es noch eine geradere Linie mit Anklängen an die Endzwanziger Revue, Federn. Dann geht es weiter auf dem Schiff. Da ist es ja eigentlich eine Verkleidung. Sie darf da schon vor der First Class singen, ist aber eigentlich, wie ihr das Unterdeck ja auch zu verstehen gibt, noch das arme jüdische Mädchen. Aber da hat sie so eine Galarobe an, die wäre vielleicht in den 30ern aus einem fließenden Seidensatin, natürlich mit einem Schnitt mit Godets nach unten und Drapierung, wie sich das gehört, aber mit Pailletten und einem Hauch von Las Vegas, weil das habe ich natürlich heute gekauft, aber das ist schön, weil es bebildert diesen Aufbruch nach Amerika und der Mensch von heute, wenn er das anguckt, sieht da was drin, das hat was mit heute zu tun und deckt sich trotzdem mit ihrem Lebensgefühl. Und es ist der Schlips drin, als auch wieder Zeichen von Aufbruch und Männlichkeit. Frauen haben angefangen, Schlipse zu tragen. Marlene Dietrich in den 30er Jahren, ja, die Frau im Anzug, genau. Dann landet man in den USA, in ihrem Theater, wo sie endlich wieder auftreten darf. Und sie muss leider erkennen, dass sie als exotischer Appetithappen eingekauft worden ist, wenn man so will. Kreisler hat vorgeschlagen, dass sie ein Dirndl tragen soll.
Oh.
Wow, genau. Und das denkt man im ersten Moment auch. Ich fand das total richtig, weil man weiß gleich, worum es geht. Und interessanterweise hat das Dirndl in den 30er Jahren Furore gemacht in der Mode. Das kommt durchs Weiße Rössel, was 1930 uraufgeführt wurde, was aber eine ganz bissige Auseinandersetzung zwischen Heimat und Stadt ist, eigentlich mit großen Bildern, mit Jazzmusik, sehr frech, sehr witzig. Und das ist in Berlin gespielt worden, in London gespielt worden, in Paris gespielt worden, in New York gespielt worden. Also Heimat und Jodeln und Dirndl, das war unterwegs in der Welt. Fand ich total interessant und hat Modegeschichte geschrieben. Gleichzeitig ist in den 30er Jahren das Dirndl von den Nazis versucht worden zu germanisieren und war den Jüdinnen zu tragen verboten. Und das finde ich dann unglaublich, wenn sie da steht und im Dirndl ja, ihren Sexappeal verströmen soll nach einem amerikanischen Lied. Also ein Wahnsinnsbild, finde ich ja. Und der Absturz kommt in der Garderobe, Tabletten, Alkohol hinter der Bühne. Das Bild ist ein, so das Bild, was man kennt eigentlich aus Filmen. Filme waren in der Zeit ja auch ganz wichtig, auch um diese Armut und Massenarbeitslosigkeit und so, ja, wegzustecken. Und der Glamour lag in Schauspielerinnen-Garderoben im Kimono, also nicht wegzudenken aus reichen Künstlergarderoben. Und da trägt sie den eben und ist verzweifelt. Und zum Schluss fasst sie sich und kommt in einem Kostüm mit einer Hose wieder an und betrachtet ihr Leben. Ja.
Bedient man sich dann da auch natürlich am Fundus natürlich? Man schaut vermutlich zuerst mal, was hat man dann da und kann nochmal verwenden, oder? Oder geht man dann direkt los und kauft ein, beziehungsweise ich wüsste jetzt gar nicht, wo gehe ich hin, um akkurate 1920er, 1930er Kleidung zu kaufen, die nicht zu billig aussieht oder eben...
Nee, ja, da guckt man springt. Nicht beim Kostümpalast, wo kriege ich denn jetzt? Oder bei party.de. Nee, erstmal muss man sich natürlich auseinandersetzen, wie sah es überhaupt aus? Mhm. Also was für Materialien sprechen für die Zeit? Welche Handarbeitsformen, da hat man natürlich auch so einen Fundus im Kopf über die Jahre, so ein Gefühl, was erzählt was? Und dann gucke ich ehrlich gesagt immer wieder auch bei den großen Moderiesen unserer Zeit, wo treiben die sich gerade rum? Mhm. Habe ich Glück? Also bedienen die sich gerade wieder an solchen Linien? Finde ich was, womit ich was anfangen kann? Mhm. Und kann dann so zusammen mit Fundus und ein paar Originalteilen was zusammenstricken, würde ich mal sagen. Oder aus einem modernen Kleidungsstück durch Änderungen aus einer modernen Viskosebluse eine 30er Jahre Viskosebluse machen. Man muss gucken, was zeichnet die aus? Aha, ein paar Biesen mehr, ein paar Schmuckknöpfe, ein paar Stoffdetails, die man heute niemals so benutzen würde. Und dann merkt man langsam, das verändert sich, das Kleidungsstück, und kriegt ein historischen Ausdruck irgendwie.
Merkt man dann manchmal bei den Proben oder dann auch vielleicht bei der Inszenierung, so wie ich es mir vorgestellt habe, wirkt es dann auf der Bühne gar nicht? Also macht man dann auch so einen Art Testrun mit den Kostümen erstmal, oder ist man sich davor schon sicher, das wirkt dann so, wie ich mir das auch mit dem Licht und dem Bühnenbild dann vorstelle?
Also ganz wichtig ist, dass man ja mit der Regie immer an Bord bleibt. Was wollen wir eigentlich erzählen? Mhm. Und dann hat man sich natürlich erstmal getroffen und hat sich das überlegt. Dann ist jeder alleine unterwegs, alles entwickelt sich weiter. Da wundert man sich auch manchmal. Huch, wo sind wir jetzt gelandet? Und dann kommen neue Besprechungen, aber dann finde ich es auch wichtig, dass man sich das zusammen anguckt. Mhm. Erstens meine erste Frage ist auch immer an Schauspieler, wie fühlst du dich eigentlich damit? Mhm. Kannst du was damit anfangen? Erzählt dir das irgendwas? Und in dem Fall haben wir eigentlich jedes Kostüm zu dritt angeguckt. Also, und sind wir wirklich in der Geschichte? Wie kann sich das weiterentwickeln? Haben wir Zeit für einen Umzug überhaupt? Also es sind so die praktischen Fragen dann, um so zu einer Linie zu kommen, die einen und alle durchs ganze Stück leiten. Es gibt eine Kostümdramaturgie eigentlich immer, ja.
Ist das ein Stück, bei dem sich die verschiedenen Inszenierungen arg unterscheiden, oder ist das eher eins der Stücke, wo man natürlich die Unterschiede schon sieht, weil jeder Regisseur hat da natürlich seine eigenen Ideen, aber es gibt ja auch Stücke, da ist dann jede Inszenierung auch ortsabhängig wirklich nochmal ganz anders. Wie sieht das jetzt bei Lola Blau aus? Kann man da was dazu sagen?
Ja, ich finde, ich finde es immer langweilig, zu Hause am Schreibtisch zu sitzen und sich auszudenken, wie es zu sein soll. Mhm. Und dass man dann versucht, das durchzusetzen. Ich finde immer, dass die Darstellerinnen und Darsteller haben ja ihren Beruf gelernt auch. Mhm. Und die bringen ja ganz viel mit. Und wie Sibylle auch sagt, das ist einfach ein Teamwork. Und gerade es ist ein Riesenunterschied, wenn ich als Schauspielerin irgendwie einen Abend gestalten muss. Das heißt, es hilft mir keiner. Gut, der Pianist wäre noch irgendwo da. Aber ansonsten muss ich alleine einen Wahnsinns-Spannungsbogen mit Pause, sind es knapp 2 Stunden, dort durchhalten. Natürlich helfen die Lieder oder solchen Geschichten, aber das ist energetisch und alles eine Riesenherausforderung. Und alles, was geht, nimmt man dort, glaube ich, gerne als Hilfsmittel. Mhm. Aber letztendlich ist es Chrissy Tausanis, die dort auf der Bühne steht und diese Rolle übernimmt. Und natürlich beschäftigt man sich mit dem großen Drumherum. Ich muss jetzt sagen, wir haben diesen Tonne-Keller, den ich ganz fantastisch finde. Das ist wirklich, daher kommt auch unser Name, weil es eben ein Tonnengewölbe ist mit Natursteinen. Beim Hospital, keine Ahnung, was da früher gelagert worden ist und so. Aber daher hat eben diese Tonne diesen Namen. Und es ist immer wieder faszinierend, finde ich, wie dieser Raum was ganz anderes wird. Mhm. Na, und wir haben auch, wie ich finde, da gibt es ja nicht viele Möglichkeiten.
Ja.
Ich habe es ja angesprochen, es gibt ganz viele Orte, wo sie sein muss, und zwar auf Knopfdruck, beziehungsweise auf Veränderung. Und da spielt natürlich alles, was Sibylle sagt, eine Rolle. Hat sie überhaupt Zeit, sich umzuziehen? Und kann man sozusagen aus diesem Kleid, was fantastisch aussieht, wie komme ich da alleine hinten an den Reißverschluss ran? Weil da ist auch kein Platz für eine Ankleiderin, haben wir auch nicht und so. Und dann spielt das alles mit. Wir haben so einen kleinen Kunstgriff gemacht, und zwar gibt es 4 Bilderrahmen, die hängen mitten im Raum drin und die haben so eine magische Eigenschaft. Die sind mit Operafolie von hinten bespannt, und unser Techniker, der für Video und Ton zuständig ist, hat wirklich rausgefunden, wie man mit einem Beamer, also jeder würde denken, ich brauche jetzt 4 Beamer, die dahinter sind, wie man mit einem Beamer und einem bestimmten Programm dort unterschiedliche Videos und Bilder zeigen kann. Und Landschaften und alles, was mit dazugehört. Und das ist, haben wir große Hilfe gekriegt, also von den Mediendesignern, also Casa Marica, die hier aus Tübingen kommen, mit denen wir also schon viel, oder ich schon viel zusammengearbeitet habe, die immer tolle Ideen haben. Also dieser Raum wird in kürzester Zeit irgendwas anderes. Also ich finde so am faszinierendsten, finde ich die Bahnhofszene, weiß ich bis heute noch nicht, wie sie das hingekriegt haben. Nein, dass dort wirklich ein Zug einfährt, und dort steht eben drin, dass es der Orient Express ist. Und sie haben das genau so hingemacht, dass dort Paris, Istanbul und irgendwelche Sachen, Wien mit erscheinen in kürzester Zeit, und dann hält dieser Zug. Dann habe ich verschiedene Schauspielerinnen und Schauspieler gefragt, eben auch Laien, dass es immer wieder Toneinspieler gibt. Habe ich gesagt, würdet ihr mir den Satz sprechen? Und so habe ich gesagt, Schweizer Original. Leute, die haben dann das aufgenommen bei sich in der Schweiz und haben das geschickt. Dann haben wir noch mal ein bisschen dran rumgearbeitet. Also man hat wirklich also eine Millisekunde Zeit, und das ist uns, finde ich, gut gelungen, zu sagen, ich bin jetzt plötzlich in der Schweiz im Cabaret Fondue, was kein Mensch kennt irgendwo, was aber klein sein muss, und überall in der Welt hängen Bilder an der Wand. Und deswegen haben wir mit diesen 4, muss man dazu sagen, goldene Bilderrahmen, und dadurch, dass die erstmal weiß sind und da nichts passiert, ist es erstmal interessant. Aber selbst wo es losgeht in der kleinen Pension, ist dort was. Und wir haben natürlich auch immer wieder die Chance, es zu konterkarieren, indem man einfach sagt, wie kriege ich die Zeit, die jetzt draußen gerade vorüberläuft, also die Besetzung, Annexion oder wie auch immer man es nennen will von Österreich, wie kriege ich die gleichzeitig erzählt? Und da kommen einfach 4 Bilder und jeder weiß, was es ist. Ne? Und manchmal ist es ein Video, manchmal ist es nur eine kleine Mühe. Und das finde ich immer so schön, weil dass auch die Casa Maricas jetzt nicht 1:1 etwas machen, sondern die suchen sich dann irgendwelche Besonderheiten raus, wo wir nie drauf gekommen wären. Klar, wenn sie in New York ankommt, irgendwo, wie symbolisiere ich Amerika, aber eben nicht dieses 1:1 Bild, sondern vielleicht nur ein kleiner Ausschnitt von einer Freiheitsstatue oder irgendwie was da ist. Und das ist ein großes Vergnügen, dort zuzuschauen, bis hin zu historischen Sachen, wo sie Dinge gefunden haben, Leute, die eben unten im Unterdeck sind, Also wie stelle ich mal, also gerade war sie noch im Glitzerkleid, da stelle ich vor ein Mikro hin. Klar, dann ist das Publikum die feine Gesellschaft, die First-Gesellschaft, die mit dem Schiff rüberfährt. Und wie muss ich aber in der nächsten Sekunde, was muss ich machen, um ein Unterdeck zu haben? Und sie kommt eben von der anderen Seite, hat eine Taschenlampe in der Hand, sieht das Publikum als Flüchtlinge an, als solches. Und ich habe 3 oder 4 Bilder, wo einfach gezeigt wird, authentische Bilder von Maschinenräumen, wo Leute im Unterdeck irgendwo sind. Und sofort ist der Raum da. Und das finde ich mit diesen einfachen Mitteln, also ich mag das, wenn am Theater immer noch, das ist, wir können mit Filmen nicht mithalten. Mhm. Auch mit all diesen anderen Sachen, mit diesem höher, weiter, schneller, das geht nicht. Wir können auch nicht so aktuell sein, ne? Also so schnell schreibt dir keiner einen Text oder so. Ging im Kabarett, das allerdings ist immer noch da, dass man auf aktuell politische Situationen, aber hier ist es eben so, dass man mit einem oder wenigen Elementen, also es ist der Koffer, das sind diese 4 Bilderrahmen, die dort sind. Wir haben noch ein Telefon, was nicht verkabelt ist. Also das heißt, wo jeder sofort dieses Vergnügen an Assoziationen, das Vergnügen einfach mit reinzusteigen in diese Geschichte hat. Und was natürlich viel in dem Stück ist, sind Briefe. Mitteilung, also sie kriegt von Linz dieses Telegramm, sie kriegt diese Geschichte, dass sie in der Schweiz nicht erwünscht ist, sie kriegt Fanpost, sie kriegt also die unterschiedlichsten Sachen immer wieder mitgeteilt, die sie selber vorlesen muss. Und wir haben dann aber eben auch einen Trick angewandt, dadurch, dass mir das so gut gefallen hat und die Laien, also es waren nicht alles Schauspieler, die dort ihre Stimme leihen, dass die so toll das gesprochen haben. Mhm. Also so eine große Natürlichkeit einfach mitkommt, sodass wir manchmal auch nur haben, sie liest und eine fremde Stimme irgendwo kommt und man hat das Gefühl, sie hat genau die Person vor sich, die sie dort gerade, also von dem sie gerade den Text beschreibt.
Ist so ein Bilderrahmen, ist natürlich ein tolles Mittel, weil man kann man auch ein bisschen Sachen, die man schon vorher produziert hat, mit einbeziehen. Ist es aber nicht auch eine kleine Gefahr, so sich auf die Technik so ein bisschen zu verlassen, weil theoretisch kann da ja dann schon auch mal was schief gehen, oder? Oder ist das eher was, wo man sagt, okay, nee, da verlasse ich mich schon drauf, dass alles reibungslos abläuft?
Also erstmal würde ich sagen, man verlässt sich drauf. Das andere ist, es würde auch mit den leeren Bilderrahmen funktionieren, weil die Geschichte ist stark genug und durch diese Einspieler, die wir haben, erzählt sich die auch so.
Klar.
Aber wenn was passiert, passiert es. Das ist okay, live und das mögen die Leute auch. Ob ich jetzt irgendwie einen Hänger habe als Schauspielerin oder so oder sonst was passiert, dafür sind ja die Leute auch dankbar. Ja. Ne? Also wenn irgendwas schief geht.
Klar.
Und deswegen schauen wir den Leuten ja auch so gern auf einer Bühne zu und das Theater ist noch nicht tot und wir gehen nicht nur in den perfekten Film rein oder so, wo ich sage, ich kann 10-mal das wiederholen, bis es dann irgendwie oder 100-mal, bis es dann irgendwie stimmt für mich, sondern hier ist es so, ich muss mit allen Gegebenheiten, die dort sind, an diesem Abend umgehen. Und wenn jemand den Brief vergisst, muss ich mir auch was einfallen lassen.
Das Stück wird ja seit Jahrzehnten immer wieder neu inszeniert. Was muss sich eurer Meinung nach ändern, damit es vielleicht noch lebendiger bleibt? Oder was macht es denn sehr, sehr schwierig, um die Essenz des Stücks wirklich am Leben zu halten?
Naja, die Geschichte ist, glaube ich, die, man kann nicht behaupten, wir wollen es jetzt besser machen als andere oder was. Wir machen es vielleicht anders. Und wir haben uns ja jetzt ganz kurz während des Songs kurz unterhalten. Das ist tatsächlich so, dass ich eine tolle Schauspielerin auf der Bühne habe. Es ist ganz oft so, dass das Stück für eine Sängerin geschrieben wird oder also besetzt wird mit einer Sängerin. Und die hat natürlich ihre Qualitäten auf den Gesang gelegt. Das ist dann perfekt in irgendeiner Form und Weise. Wobei man sich da wirklich noch unterhalten kann darüber, was ist Gesang bei Chanson und was bedeutet das eben inhaltlich, ich hatte es ja letztens schon gesagt. Aber hier haben wir es eben mit einer Schauspielerin zu tun. Und es ist so, dass ich versucht habe, es gibt mehrere stumme Szenen, die nicht geschrieben worden sind. Also wo eine Atmosphäre, wo ein Gang, der ausgelassen wird oder so. Also ich lasse sie zum Beispiel 4 Stationen machen, wo sie mit dem Koffer rumreist. Da passiert gar nichts. Es ist einfach nur Musik. Und wir sehen sie aber in 4 oder 5 verschiedenen Positionen. Also wie sie wirklich von, ich stehe auf dem Bahnhof, Leo ist nicht gekommen, erstmal begreifen. Dann singt sie ein Lied, schaut Leo an und sagt, okay, hat er mich jetzt verlassen? Sind es die politischen Umstände? Sie weiß es nicht. So, und was mache ich jetzt? Jetzt gehe ich erstmal los. Ich bin plötzlich wahnsinnig allein auf diesem Bahnhof. Das merkt man, kennt man ja auch selber, ne? Man ist irgendwie auf dem Bahnhof, will jemand abholen und der kommt nicht.
Ja.
Ne? Und oder man nimmt Abschied oder irgendwie. Also Bahnhöfe haben sowas. Das finde ich sehr interessant irgendwie. Und dort ist es halt so, dass ich sage, okay, sie geht über diesen Bahnhof, es läuft eine Musik hinterher, die dort irgendwo ist. Und es sind wie vier Splitter, die ich kurz, wo sie kurz innehält, wo sie schaut, wo sie sich setzt auf den Koffer, nachdenkt, wo sie sich legt auf den Koffer, wieder an einer anderen Station. Das heißt, sie muss übernachten auf diesem Bahnhof, hat niemand dort in der Schweiz, der da ist. Bis hin, dass sie geht, etwas findet, eine Kleinigkeit, was sie aufhebt, wo sie ist. Also das heißt, sie hat auch kein Geld. Und damit ist eine Situation dargestellt.
Mhm.
Die ist weder geschrieben noch sonst was alles, sondern das ist, sagen wir mal, Stummfilm in dem Sinne. Aber dadurch, dass ich so eine starke Darstellerin habe, die das mit wenigen Mitteln spielen kann, die Tonne ist auch dicht dran. Ne? Mhm. Also das heißt, das Publikum sitzt auch sehr, sehr dicht dran. Sie kriegen jeden Wimpernschlag, jede kleine Geschichte mit. Das ist noch der Unterschied, ne? Wenn ich noch einen Orchestergraben zu mir habe und es sind 600 Leute irgendwo, dann sage ich, ich kann es mir leisten, wirklich ganz dicht dran zu sein und mit diesen, nennen wir es jetzt mal, filmischen Mitteln eben auch zu spielen. Naja, und die Räumlichkeiten, dazu hatten wir ja schon was gesagt, ja, ne, dass die schnell wechseln. Aber ich finde zum Beispiel auf dem Schiff das ist total toll, dass Casamaica also irgendwo mal gesagt, ich habe mal ein Bullauge irgendwie auf dem Meer gefilmt und da schlagen die Wellen hoch. Das habe ich noch nie irgendwo untergebracht, sieht aber total cool aus. Und jetzt haben wir dieses Bullauge in der Endlosschleife mit den Wellen, wo du denkst, so allein funktioniert das nicht. Aber dadurch, dass sie von Amerika jetzt nach wie, also Deutschland zurückkehrt, nicht Deutschland, Österreich natürlich, zurückkehrt, plötzlich diese Einsamkeit dieser Frau und diese Angst auch. Ich komme nach dem Krieg in ein halb zerstörtes Wien. Wien war nicht so doll zerstört wie das andere. Wen treffe ich dort an? Das kleinste gemeinsame Vierfache ist Leo, den ich dort treffen werde. Aber wie sieht dieses Wien aus? Und deswegen ist es auch so, ich finde das fantastisch. Sie geht ins Publikum, nimmt diese Leute plötzlich als Wiener. Und das ist dieses Gewölbefest, so wie alten Stuck, das an und hier hat sich hier gar nichts verändert. Bis hin, dass wir einen Theaterspielplan von einem Theater aus der Zeit einfach ranwerfen in die vier Bilderrahmen. Und sie sagt, sind ja auch noch dieselben Stücke wie vor dem Krieg. Ne? Und dann kommt diese Idee, aber mit wenigen Mitteln, indem ich sage, ich nehme das Publikum immer mit rein. Das heißt, beim Chanson, wir nennen das immer die vierte Wand, die man öffnet, beim Chanson ist es grundsätzlich so, ich brauche immer das Publikum. Ich brauche diese Verbindung zum Publikum, dass ich merke, was bin ich, kommt das an, wie spreche ich und so. Okay. Und dieses Artikulieren eben hauptsächlich über Chanson bringt natürlich noch viel mit. Ich kann es singen, ich kann es aber auch in einer Situation singen.
Okay.
Ne? Indem ich sage, ich gebe der Darstellerin noch eine Hilfe mit oder eine Situation mit, wo ich sage, oh, dann kann ich das Chanson hier auf eine bestimmte Art und Weise. Es ist ein Unterschied, wenn ich Leo vor Augen habe oder ich habe ein Foto von ihm in der Hand und stelle es einsam auf dem Bahnhof, dann irgendwo will gehen, es eigentlich da lassen und im letzten Augenblick nehme ich es noch mit. Erzählt wieder, wieder was. Ne? Und das sind die Kleinigkeiten, die mich eigentlich bei dieser Geschichte sehr, sehr interessieren, zuzuschauen und die aber eben auch nur mit der Darstellerin und mit dem Pianisten entstehen können. Mhm. Das kann man sich nicht zu Hause ausdenken. Das sind einfach Dinge, die... Und das ist eine große Gemeinschaftsarbeit. Und wenn dann noch Sibylle dazukommt mit sagen, also als ich das erste Mal Stindl gesehen habe, dachte ich, ups, was ist das denn hier? Das geht ja überhaupt nicht. Und das ist aber dann wirklich der zweite Gedanke, wo man sagt, Amerika, die Vorstellung, ich bin in Amerika, von Deutschland, Österreich, es ist Weißwurst, es ist Bier und es ist ein Dirndl und eine Lederhose. Also klingt so blöd, aber gleichzeitig kann die Schauspielerin in Amerika, das ist es gibt zwei Lieder, die choreografiert worden sind, von mir, die wirklich ja, alle Elemente des Dances irgendwie mit dabei haben, ne? Also diese Show-Elemente. Und das muss man sich jetzt aber vorstellen in einem Dirndl, ne? Wo ich sage, ich mache große Show, wo ich denke, die hat eine Leggings an oder irgendwas Tolles oder so. Aber jetzt ist da dieses Dirndl und das bringt aber mit sich, dass man genau merkt, die macht das, weil das Klischee es so verlangt. Und gleichzeitig denkt die, was für ein Scheiß. So, ja. Entschuldigung. Aber, und das ist so schön, eben mit diesem Kostüm, wo man aufs Erste denkt, was hat Sibylle da angeschleppt?
Oh, ne? Ja, ich sag's nicht laut, aber später vielleicht.
Ja, nein, aber wo wir ja auch gelernt haben, also gesagt haben, die erste Reaktion ist gut, aber denk doch nochmal drüber nach, was irgendwo da ist. Und das finde ich eben so schön, wenn einem selber was einfällt, aber dann kommt was anderes zurück.
Ja. Ne?
Und das.
Ja. Hattet ihr denn auch eine gewisse Verantwortung vor Augen bei der Konzeption dieses Stücks, vor allem wegen der historischen Konnotation? Also, dass man da vielleicht gewisse Sachen doch machen muss, weil viel wurde ja auf den Pianisten, zum Beispiel auf die Schauspielerin, viel Verantwortung gelegt, aber hattet ihr gewisse Aspekte im Kopf, die euch wichtig waren? Okay, die muss man vielleicht umsetzen, weil eben gewisse historische Aspekte wichtig sind oder die man damit mit dem Stück verbindet.
Na, die kommen eigentlich inhaltlich vor.
Okay.
Die Frage ist halt die, deswegen finde ich deine Frage auch sehr gut, du sagst, wie weit muss ich dem Publikum auf die Sprünge helfen? Zu sagen, ich muss auch nochmal nachgucken, wie war das eigentlich mit Österreich? Die sind per Volksabstimmung irgendwo dazugetreten, aber natürlich auch nicht freiwillig, sondern das war so. Aber ich musste nochmal nachlesen, wie es ist. So, und jetzt komme ich als Publikum da drunter und habe nicht die Chance, klar kann ich es machen, aber ich habe nicht die Chance, da immer nachzulesen. Also wie helfe ich den Leuten dort, wo es nötig ist, aber wo überfrachte ich es auch nicht und wo verkaufe ich die Leute auch nicht für doof, indem ich sage, das könnt ihr nicht wissen, ich bin der Meinung, ich muss euch das sagen. Okay. Sondern dieses Spiel, was wir jeden Abend auf der Bühne haben, zu sagen, inwieweit geht das Publikum mit? Also wir sagen immer, haben wir die da unten gerade? Oder ich bin ja der Spiegel einfach für die Schauspieler. Ich bin ja nichts anderes als das versammelte Publikum, während ich inszeniere, wo ich sage, das könnte funktionieren und hier ist noch ein Gelenk und dort kann man irgendwie schauen, wie diese Dinge zwischen Spannung und Entspannung gut funktionieren können. Aber das ist, finde ich, eine ganz spannende Geschichte und das ist jeden Abend anders. Es ist wirklich so, wenn es ist Freitagabend, da sind viele Leute, die kommen von der Arbeit und sagen, oh, gehen wir noch ins Theater. Und das ist jetzt plötzlich aber ein anspruchsvolles Stück in dem Sinne. Ja. Klar, da wird gesungen und so, aber man will mitdenken, man will irgendwie mit dabei sein und so. Und das finde ich immer einen wichtigen Augenblick. Wie ist der Raum, wie ist der Anfang eines Stückes gestaltet, dass wir alle aufeinandertreffen? Also ich nicht dran denke, was muss ich morgen noch alles einkaufen, was habe ich alles vergessen, sind die Kinder versorgt, habe ich eigentlich schon eingekauft oder sonst was, also wie komme ich runter und kann sozusagen uns abgleichen, updaten sozusagen, dass wir alle bei null anfangen. Das wird natürlich nie gelingen, aber das ist der Idealzustand. Ein Freund von mir, ein Choreograf, macht das ganz toll, finde ich, indem er, wenn die Leute reinkommen, läuft schon eine Musik. Und das ist so eine Musik, wo du schon eingestimmt wirst eben darauf, auf dem, was passiert. Und witzigerweise ist es auch so, heutzutage gibt es ja kaum Orte, an denen ich wirklich allein sein kann. Also früher war es noch der Arzt, jetzt habe ich Smartphone noch mit dabei. Also so ein Ort, wo ich wirklich mit mir bin und aber eben auch weiß, worauf ich mich einlasse. Also das gibt es immer weniger, weil alles ist, jederzeit ist man, muss man präsent sein, jederzeit muss man erreichbar sein und so eine Geschichte alles. Ne? Und deswegen, also dort einmal die Gedanken fallen zu lassen und zu schauen, und da haben wir natürlich auch einen Vorteil, dass wir eben nicht die Leinwand haben oder den Bildschirm oder irgendwas, sondern da ist eine wirkliche Person irgendwie, die atmet, die macht. Es war lustig beim Tanztheater, wo dann plötzlich, das war auch sehr dicht dran bei uns, also nicht im Tonnekeller, wo dann plötzlich eine Dame zu mir kam und sagte, die atmen ja. Also bei Tänzer, aber man kriegt sonst nicht mit. Ja. In meinem Staatsballett dort eben der Riesenorchestergramm mit, sieht man natürlich Dinge, aber sie sagt, oh Gott, die atmen. Und das sind so Kleinigkeiten immer, die ich mir merke, die ich irgendwie witzig finde, die aber diese Grundsituation ganz, ganz schön beschreiben.
Ja. Ich muss sagen, ich war noch nie im Tonnekeller und bei dem Stück ist es einem Bühnenbild, das man von Anfang an sieht, oder ist am Anfang dann noch ein Vorhang dann? Weil das ändert da auch nochmal, wie das Publikum quasi den Raum dann wahrnimmt, wenn man nämlich schon von Anfang an reinkommt und man sieht das Bühnenbild schon aufgebaut, oder wenn halt erstmal noch ein Vorhang da ist. Das ändert ja auch nochmal die Stimmung.
Das ist witzig, aber ich glaube, ich habe noch nie einen Vorhang gehabt. Bin ja jetzt schon über 20 Jahre irgendwie. Doch, ich glaube, wir haben mal einen gehabt. Aber es ist so, wir haben keinen klassischen Vorhang. Mhm. Und es ist auch so, du kannst den Raum immer verändern.
Ja.
Du kannst in verschiedene Richtungen spielen und so. Aber der Tonnekeller ist immer der Tonnekeller. Mhm. Also, das Interessante ist, wenn wir oben jetzt auf der T1 sind, wo 194 Leute reingehen, wenn wir die Zuschauerreihen umstellen, dass die Leute sich plötzlich gegenüberstehen oder die mal ganz rausnehmen oder in eine andere, dann sind die Leute immer baff erstaunt und finden das total spannend. Aber bei uns ist es so, dass wir keinen klassischen Theatervorhang haben. Also diesen Kaninchen aus dem Zylinder-Effekt haben wir nicht.
Ja.
Ist
aber auch mal ganz
auch gut, glaube ich, ab und an.
Ja, zum Abschluss vielleicht noch eine Frage. Wir haben jetzt nicht mehr so viel Zeit, aber hat die Arbeit an Lola Bleu euren Blick auf Exilkunst oder politische Haltung verändert?
Na, insoweit verändert, indem du anfängst, dich wieder intensiv mit dem Thema zu beschäftigen. Mhm. Es ist ja ein Thema, was, glaube ich, sehr präsent ist, auch aktuell wieder sehr präsent ist. Aber wenn du dich intensiver damit beschäftigst und sagst, also im historischen Duktus auch, also im historischen Rahmen, dass du sagst, das gab es ja schon immer.
Mhm.
Das war ja schon immer da, wo wir immer nur sagen, wo kommt jetzt diese Welle her? Warum ist das so? Es gab schon immer Wirtschaftsflüchtlinge, es gab schon immer Leute, die politisch geflohen sind. Das gab es schon immer, bis wie der Tango entstanden ist oder sonst was alles. Ne? Das ist für uns Theaterleute, finde ich, immer mal wieder schön, dass wir auf bestimmte Themen uns damit genauer beschäftigen können. Und vermeintlich, wo man sagt, ich weiß das alles oder das ist so. Ja, ich sag mal, die Lupe immer mal wieder auf ein kleines Stück zu heben und nicht das große Ganze sehen zu müssen, sondern zu sagen, okay, ich leiste mir jetzt den Luxus und kann dort tiefer in die Materie gehen auch und nicht nur so oberflächlich.
Ja. Ich habe mir so ein paar Zeitdaten angeguckt und die stehen dann so nebeneinander. 1918 ist das allgemeine Frauenwahlrecht eingeführt worden. Männer und Frauen, gleiche Rechte, gleiche Pflichten. 21 schon hat die NSDAP auf ihrem Parteitag entschieden, dass Frauen nicht in Leitungsfunktionen auf gar keinen Fall kommen können. 33 war schon alles geschwätzt. Also das ist nur einfach mal sich solche Daten und parallele Ereignisse anzugucken und wann hat das eine eigentlich schon angefangen? Das finde ich so frappierend daran. Ja, gerade die Frauen feiern noch den Aufbruch und er wird schon gerade wieder zurückgenommen. Das gruselt einen, wenn man das Lied und, sieht und liest. Und das finde ich einen ganz direkten Bezug. Mhm. Also da kann ich gar nicht anders als an heute denken.
Ja, dann vielen Dank für euren Besuch. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Ich konnte auch viel Neues lernen über das Theater, aber auch über das Stück. Das war es dann auch schon mit dem Lokalmagazin.
Ja, an den Mikros waren
Damaris,
Bimi und unsere Gäste.
Enrico.
Ja. Sibylle.
Danke euch.
Ja, wir danken Ihnen und es war sehr, sehr interessant. Und ja.